Zum Abschluss unserer heutigen Fachtagung möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf eine sehr aktuelle Fragestellung lenken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Interesse an den biblisch-semitischen Strukturen steht. Denn es geht um die Relevanz biblisch-semitischer Offenbarungsstrukturen für eine Hermeneutik der Septuaginta. Und unser Thema gliedert sich dabei wie folgt. Erstens Einleitung, dann die Vorrangstellung der Septuaginta, also im Weiteren immer übersetzt oder abgekürzt mit der üblichen Abkürzung LXX, in der biblischen Theologie in Deutschland, dann biblisch-semitische Offenbarungsstrukturen in der hebräischen Bibel, dann folgt die Bedeutung der Septuaginta für eine Hermeneutik des Neuen Testaments und am Schluss als Ertrag einige Thesen. Zur Einleitung. Die Frage nach der Relevanz biblisch-semitischer Offenbarungsstrukturen für eine Hermeneutik der Septuaginta ist sehr aktuell und wichtig. Zugleich führt uns diese Frage zurück in das dritte Jahrhundert vor Christus, also in die Zeit, zu der wahrscheinlich der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, vom Hebräischen ins Griechische übersetzt wurden. Allerdings zeigt ein Blick auf die hermeneutische Diskussion, also die Diskussion um das Verständnis der Auslegung, in der englischsprachigen und deutschen Theologie, dass die Frage nach der Verwendung der Septuaginta noch sehr ungleichmäßig entfaltet ist. So gibt es eine Reihe von Lehrbüchern zur biblischen Hermeneutik, vor allem in deutscher Sprache, die keinerlei Bezug zur Septuaginta herstellen, obwohl diese die Auslegung des NT stark beeinflusst hat und in Zukunft auch weiter beeinflussen wird. Andere hermeneutische Entwürfe hingegen berücksichtigen die Septuaginta als wichtigen Faktor in der Entwicklung des Übergangs von der hebräischen Bibel in die griechische Sprache des Neuen Testaments. Grundlegend ist hier, wie zum Beispiel bei R. Thiselton, die Einsicht, dass die Septuaginta als Übersetzung bereits eine Auslegung des Alten Testaments darstellt und somit keine zeitlose Interpretation bietet, sondern eine Übertragung von Kultur zu Kultur. Thiselton analysiert unter anderem die Bibelauslegung von F.D.E. Schleiermacher 1768 bis 1834, der bereits treffend bemerkt, dass die Bedeutung der Sprache des NT nicht verstanden werden kann, wenn sie nicht mit der griechischen Sprache der Septuaginta verglichen wird. Aber auch die semitische Sprachfärbung im NT ist laut Schleiermacher zu berücksichtigen, haben wir vorhin ja auch einen Eindruck von bekommen. Und damit ist bereits die grundlegende Problematik skizziert, nämlich die sachgemäße Zuordnung der semitischen und der griechischen Sprach- und Kulturwelt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in der zwischentestamentlichen Zeit, die sich über eine Zeitspanne von etwa 700 Jahren zwischen Exil und Geburt Jesu erstreckt, im Nahen Osten zunehmend Aramäisch gesprochen wurde, das eng mit dem Hebräischen verwandt war. Und hierzu haben wir jetzt ja in den verschiedenen Vorträgen des heutigen Tages in beeindruckender Weise gehört, wie die aramäische Sprache bereits seit dem 8. Jahrhundert vor Christus lebendig und zunehmend kulturprägend wurde. Und somit greifen Archäologie, Sprachforschung und Theologie ineinander und bilden die Möglichkeit eines interdisziplinären Zugangs zu jener Zeitepoche. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die beiden Sprachen, Aramäisch und Hebräisch, dass in diesen beiden Sprachen die semitischen Denkstrukturen gleichermaßen wirksam sind. Und diese semitischen Strukturen hat man versucht, soweit wie möglich in der griechischen Sprache des NT fortzuführen, die als dritte Kultur- und Verkehrssprache während der hellenistischen Zeit im Vorderen Orient im Umlauf war. Hierzu bietet S. Fassberg einen geschichtlichen Überblick über die Zuordnung der antiken Sprachen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch in den verschiedenen Gebieten Palästinas. Das Aramäische verdrängte seit der zweiten Tempelzeit mehr und mehr das Hebräische in Palästina und breitete sich zur Verkehrssprache, zur Lingua Franca im Nahen Osten aus. Erst durch die arabisch-islamischen Eroberungen im 7. Jahrhundert wurde die aramäische Sprache als Hauptumgangssprache im Nahen Osten zurückgedrängt. Da das Aramäische zur Zeit der Entstehung der Septuaginta die lebendigere Sprache war, hat es vermutlich den griechischen Text der Septuaginta mehr beeinflusst, als im Allgemeinen angenommen wird. Diese Erkenntnis ist nicht neu, jedoch muss sie immer wieder neu bewusst gemacht werden. Denn bereits 1841, also vor immerhin 172 Jahren, veröffentlichte der jüdische Gelehrte Zacharias Frankl seine Vorstudien zu der Septuaginta. Er war Oberrabbiner der israelitischen Gemeinden zu Dresden und Leipzig, und Frankl diskutierte damals auf immerhin 275 Seiten den Einfluss des Aramäischen auf die griechischsprachigen Übersetzer der Septuaginta. Und in Bezug auf das Verhältnis der Septuaginta zum hebräischen Text seit dem 15. Jahrhundert bemerkt Frankl treffend: Mit der Restauration der Wissenschaften nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches erwachte auch das Interesse für ein gründlicheres Bibelstudium. Es wurde der hebräischen Sprache viele Aufmerksamkeit geschenkt und man war nun in größerem Maße als Hieronymus befähigt, die Septuaginta mit dem hebräischen Text zu vergleichen. Das Studium der LXX manifestierte sich nun auf dreifache Weise. Man zog die Septuaginta in das Gebiet der Bibelerklärung, man suchte in ihr den Maßstab für den hebräischen Text, man behauptete oder bestritt ihren geschichtlichen Wert. Hier sehen wir, wie die Septuaginta teilweise zum Kriterium für die Auslegung des hebräischen Textes des AT gemacht wurde. Dabei kommt der Frage nach der Vorlage des heutigen masoretischen Textes eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist jedoch stets die Wahrnehmung der ursprünglichen Offenbarungsqualität des hebräischen und wo nötig auch des aramäischen Textes zu beachten. Zugleich ist es wichtig, die aramäischen Einflüsse auf die Septuaginta zu untersuchen. Denn durch ihre enge Verwandtschaft mit dem Hebräischen enthält die aramäische Sprache zwar die semitischen Sprach- und Denkstrukturen, aber es bietet zugleich, wie wir heute gesehen haben, zusätzlich die Möglichkeit, die Entstehungszeit der biblischen Texte besser einordnen zu können. Daher könnte eine Erarbeitung dieser Parallelen ein wichtiges Korrektiv zur bedeutungsverändernden Hermeneutik des Septuaginta-Griechisch bieten. Somit stellt sich für uns heute folgende grundlegende Frage: Gehen uns bei der Übersetzung der hebräischen bzw. aramäischen Bibel in die Septuaginta bestimmte Erkenntnisdimensionen bzw. Strukturen verloren oder nicht? Wir müssen neu zur Kenntnis nehmen, dass die Septuaginta von Anfang an ein interessengeleiteter Zuschnitt des hebräischen und aramäischen Textes für einen Leserkreis im griechischen Kontext war. So bemerkt J. Cook zur griechischen Übersetzung des hebräischen AT treffend: Die Tatsache, dass die griechischsprachigen Juden in Ägypten ihre Muttersprache nicht mehr verstehen konnten, machte eine solche Übersetzung notwendig. Somit musste man den spezifischen Bedürfnissen dieses Personenkreises entgegenkommen, die in erster Linie religiöser, insbesondere liturgischer Art waren. Einerseits beinhaltet die griechische Übersetzung des AT klare linguistische Strukturen der zugrunde liegenden Hebraismen, zum Beispiel Genesis 4, Vers 5, und auch Aramaismen. Andererseits ist die Septuaginta auch eine Interpretation des hebräischen Textes, wie Cook ausführt. Dies zeigt sich beispielsweise in Genesis 2, Vers 2, wo Gott am siebten Tag ruht, während die Septuaginta Gottes Ruhen auf den sechsten Tag verlegt. Hier könnte eine bewusste Adaption, eine Anpassung erfolgt sein, um den Eindruck zu vermeiden, Gott hätte am Sabbat gearbeitet. Ein weiteres Beispiel für eine Anpassung aus theologischen Gründen sehen wir in Exodus 24, Vers 10, wo die Leiter Israels den Gott Israels sahen. Dieses Sehen Gottes wird jedoch in der Septuaginta abgeschwächt. Hier steht die Formulierung, sie sahen den Ort, wo der Gott Israels stand. Hier liegt eine klare Bedeutungsverschiebung und damit ein Bedeutungsverlust vor. Umgekehrt kommt es ebenfalls vor, dass das Sehen Gottes in die Septuaginta-Übersetzung eingefügt wird, obwohl dies im hebräischen Text nicht vorhanden ist. In Genesis 31, Vers 13 heißt es im hebräischen Text, ich bin der Gott von Bethel. In der griechischen Übersetzung lesen wir jedoch, ich bin der Gott, der dir erschien an dem Ort Gottes. Vor diesem Hintergrund und anhand weiterer Beispiele kommt J. Josten zu folgendem Schluss. Die hebräische Bibel ist ein religiöser Text und ebenso ihre Übersetzung. Ob die Übersetzer religiöse Spezialisten waren oder nicht, um damit zu beginnen, wahrscheinlich waren sie es nicht. Durch die reine Tatsache, dass unternommen wurde, eine Version der Schriften Israels zu produzieren, positionierten sie sich als Theologen. Vor diesem sprachlichen und theologischen Hintergrund wenden wir uns nun der aktuellen Verwendung der Septuaginta in Deutschland zu. Die Vorrangstellung der Septuaginta in der Theologie in Deutschland. Die Vorrangstellung der Septuaginta gegenüber dem masoretischen Text ist, historisch betrachtet, keine neue Erscheinung. Denn bereits in der frühen Kirche hat der einflussreiche Theologe der antiochenischen Schule, Theodoret von Kyros, ca. 393 bis 466, die Verwendung der Septuaginta betont. Beim Verfassen seiner Bibelkommentare verließ er sich fast ausschließlich auf den griechischen Text der Septuaginta sowie auf syrische Texte, während er nur eine bescheidene Kenntnis des Hebräischen hatte und kein Interesse daran zeigte, die Lesart eines biblischen Textes am hebräischen Originaltext zu bestätigen. Dies ist insofern problematisch, als die Septuaginta eine, Zitat, teilweise recht frei übersetzte, variantenreiche Textform darstellt, wie P. Stuhlmacher treffend bemerkt. Dabei ist zu beachten, dass die ursprüngliche und damit grundlegende Offenbarungsqualität der hebräischen Bibel im Vordergrund stand. So bemerkt Stuhlmacher treffend, die griechische Zwölf-Propheten-Quelle von Murabaat belegt eine regelrechte Rezension des griechischen Textes nach der hebräischen Vorlage. Solche Rezensionsarbeit ist nur möglich und sinnvoll, wenn der hebräische Text normativen Vorrang vor dem griechischen besaß. Dieser normative Vorrang des hebräischen Textes wird jedoch durch den Umstand verdunkelt, dass das textgeschichtliche Verhältnis der verschiedenen hebräischen Textfamilien zu den verschiedenen griechischen Übersetzungen sich als sehr komplex darstellt. Diese wissenschaftliche Diskussion ist beispielsweise in dem 2010 veröffentlichten Sammelband von der Septuaginta zum Neuen Testament, textgeschichtliche Erörterungen, herausgegeben von M. Karrer und anderen, dokumentiert. Veranstalter dieser Septuaginta-Forschung ist das Projekt Septuaginta Deutsch, das auf internationaler Ebene mit dem Projekt A New English Translation of the Septuagint seine Entsprechung findet. Beide Projekte stehen unter der Schirmherrschaft der International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Hier steht nach wie vor eine umfassende Beantwortung der grundlegenden Frage aus, was ist die Septuaginta bzw. welche Septuaginta? Clemens Wassermann und ich waren im August zu einer sehr großen Tagung über das Alte Testament in München an der Universität. Auch dort begegnet einem immer wieder die Frage, which Septuagint? Diese Frage ist von elementarer Bedeutung, denn wenn ein Text übersetzt werden soll, dann müssen zunächst Schlussfolgerungen über seinen Charakter gezogen werden, wie A. Pietersma treffend bemerkt. Er weist darauf hin, dass bei der Forschung zu Septuaginta stets eine zweifache Unterscheidung zu beachten ist. Erstens die Übersetzung der hebräischen Bibel gegenüber der Interpretation der hebräischen Bibel und zweitens die Endgestalt des Textes der Septuaginta gegenüber der Rezeptionsgeschichte der Septuaginta. Nur auf diese Weise kann der Unterschied zwischen dem produzierten Text und den empfangenen Text beachtet werden. Denn diese zwei Ebenen der Auslegung folgen jeweils ihren eigenen Regeln und Abläufen. Das Bild des Verhältnisses von hebräischem Text zur Septuaginta wurde durch die Entdeckung der Texte von Qumran in grundlegender Weise neu gezeichnet. Denn dort wurden sowohl hebräische als auch griechische Texte gefunden, die jedoch in keiner textgeschichtlichen Verbindung zueinander stehen. Wie E. Tov ausführt, besteht die einzige Nähe von hebräischen und griechischen Texten in Qumran zwischen der Schriftrolle der kleinen Propheten von Nahal-Heber und der Murabaat-Schriftrolle, da beide den masoretischen Text des hebräischen AT widerspiegeln. So ergibt sich folgende Textentwicklung vom AT zum NT. Grundlegend ist, dass klassische hebräische Texte von Genesis bis Jesaja dann bei Jeremia treten bereits vereinzelt spätere sprachliche Phänomene auf. Im nachklassischen Hebräisch, wie zum Beispiel die Verwendung von al, über, im Sinne von el, an oder zu, wie in den aramäischen Teilen des Esra-Buches. Also jetzt folgt hier die Zeit von Aramäisch und dem nichtklassischen Hebräisch. Anschließend sehen wir die intertestamentarische Zeit, wie sie in Qumran und in der Septuaginta dokumentiert ist. Und viertens dann folgt das Koiné-Griechisch des NT mit Hebraismen und Aramaismen. Und darüber hat ja auch Clemens in den vergangenen Fachtagen schon gesprochen. Die Komplexität des Verhältnisses von hebräischen und griechischen Textvorlagen betont M. Karrer am Beispiel des Hebräerbriefes. In Bezug auf die Zitate des Hebräerbriefes aus dem Alten Testament verweist Karrer auf den allmählichen Prozess der Übersetzung der hebräischen Schriften in die griechische Sprache. Auch die Entdeckung der Schriften von Qumran zeigt, dass der Text der Septuaginta, Zitat, um die Zeitenwende noch in Bewegung war, Zitat Ende. Daher geht Karrer davon aus, dass der Verfasser des Hebräerbriefes keinen vollständigen hebräischen Text zur Verfügung hatte, auch wenn die Verwendung schriftlicher Vorlagen anzunehmen ist. Zugleich betont Karrer jedoch die Offenheit des Septuaginta-Textes nach Qumran und kommt zu folgendem Schluss. Die griechischen Übersetzungen unterlagen um die Zeitenwende leichten Überarbeitungen am Maßstab der hebräischen Parallelen. Ältere, unredigierte Handschriften liefen neben jüngeren um, die in Richtung auf den proto-masoretischen Text zu redigieren waren. Misch- und Übergangsformen traten daneben. Neben der Frage der Textentwicklung der Septuaginta ist jedoch ein weiterer Aspekt auf der sprachlichen Ebene von Bedeutung. Hier geht es um die Sprachstrukturen in ihrem Verhältnis zum hebräischen Text, der den Anspruch erhebt, Träger der theologischen Offenbarungsqualität zu sein. Drittens, biblisch-semitische Offenbarungsstrukturen in der hebräischen Bibel. Grundlegend für unsere Überlegungen zum Zugang zu den semitischen Offenbarungsstrukturen ist die Wahrnehmung, dass die Sprachstrukturen des Hebräischen bzw. Aramäischen und des Griechischen grundlegend verschieden sind. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf die Wortfolge, wie G. Walser untersucht hat, sondern auch auf die Vielfalt der Bedeutungsaspekte hebräischer bzw. griechischer Begriffe und Konzepte. Dies lässt sich beispielsweise an den Konzepten des hebräischen Davar, die Worttat, und des griechischen Logos, das Wort, aufzeigen. Hier stehen sich die Worttat Gottes als ganzheitliche Wirklichkeitsgestaltung und das Wort als metaphysisches, kognitives Konzept gegenüber. Damit zeigt sich hier die Aufgabenstellung einer hermeneutischen Auseinandersetzung mit der Septuaginta. Wie J. Cook treffend bemerkt, ist jede Übersetzung zugleich und im Wesentlichen Interpretation und daher eine hermeneutische Aktivität, die als solche bewusster reflektiert werden muss. Zu den Offenbarungsstrukturen und Übersetzungen des AT. In dieser Grafik wird anschaulich, dass mit jedem Übersetzungsschritt ein gewisser Verlust an Bedeutung erfolgt. Grundlegend, unten ist Der hebräische Text, der aufgrund der ursprünglichen Offenbarungsstrukturen die Deutungspriorität gegenüber der Septuaginta besitzt. Dieser Text erfuhr jedoch bei der Übersetzung vom hebräischen Text in den griechischen Text der Septuaginta, also auf der Ebene 1, einen Bedeutungsverlust aufgrund einer eingeschränkten Wahrnehmung der ursprünglichen Offenbarungsqualität. Und dieser Prozess setzt sich dann fort, auch auf Ebene 2 und Ebene 3, von der Septuaginta zu heutigen Übersetzungen. Wie können diese Bedeutungsverluste überwunden werden? Durch die Neuerarbeitung der biblisch-semitischen Offenbarungsstrukturen. Dies soll beispielhaft anhand von zwei wichtigen Konzepten im hebräischen AT aufgezeigt werden. Erstens das Konzept Emet. Dieses Wortfeld beruht auf der hebräischen Wurzel Aman, also Aleph, Mem, Nun, und hat die grundlegende Bedeutung von fest sein, treu sein, verlässlich sein. Der Begriff Emet erscheint 127 Mal im AT, am häufigsten in den Psalmen, 37 Mal, gefolgt von Jesaja und den Sprüchen, jeweils 12 Mal, sowie Jeremia, 11 Mal. Somit besitzt er eine theologisch prägende Kraft für die biblische Theologie. Die Wurzel Aman für Glauben steht in enger sachlicher Beziehung zu dem Konzept Bund, hebräische Berit, beziehungsweise zum Konzept Errichten eines Bundes, hebräisch Kum. Dies zeigt sich zum Beispiel in Genesis 15, Verse 6 und 18, wo diese Konzepte gemeinsam auftreten. Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Diese Bundeszusage wird in Genesis 26, Vers 3 wiederholt und mit der Aufrechterhaltung des Bundes bestätigt. Halte dich als Fremder auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben, und ich werde den Schwur aufrechterhalten, Kum, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Die Wurzel Kum steht hier für das Aufrichten eines Bundes, auch zu sehen in Levitikus 26, Vers 9 oder Numeri 30, Verse 14 bis 15. In der späteren Sprache wird parallel zum Verb Kum dann das Verb Amat verwendet, um das Errichten eines Bundes auszudrücken, wie A. Hurwitz betont, zum Beispiel Hesekiel 17, Verse 13 bis 14. Hier sehen wir, wie das Wortfeld von Aman und Amat für die Verlässlichkeit einer Bundesbeziehung steht. Hierbei ist zu beachten, dass hinsichtlich der Semantik, also der Wortbedeutung, die Begriffe Aman mit Aleph beginnend und Amat mit Ayin beginnend, sich besonders im späten biblischen Hebräisch, Late Biblical Hebrew, teilweise zu überlappen scheinen. Aber hinsichtlich der ursprünglichen Morphologie, also der Wortform, sind sie keine verwandten Wurzeln. Damit steht das Substantiv Emet für die Qualität von Wahrheit im Kontext der Beziehung von Jahwe mit seinem Volk. Hier ist der kognitive Aspekt eindeutig und wesensmäßig eingebunden in den relationalen Aspekt. Wie H. Wildberger treffend bemerkt, geht es für den Hebräer einerseits um die Zuverlässigkeit des Sagenden, andererseits um die Verlässlichkeit des Gesagten. Beide Aspekte gehören jedoch vor dem Hintergrund der Einheit von Wort und Tat, Davar, strukturell zusammen. Sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf Menschen geht es um die Verlässlichkeit des Handelns und Redens. Schauen wir uns die Sinnänderung an, anhand des Konzeptes Wahrheit in der Septuaginta. Wir sehen hier, wie aus diesem Bedeutungsfeld von Emmet, von Wahrheit, ein Sektor herausgenommen wird im Prozess der Übersetzung. Ein bestimmter Aspekt des Bedeutungsfeldes des ursprünglichen Begriffs wird ausgewählt und fortgeführt. Die anderen Aspekte sind jedoch durch die Verwendung des griechischen Begriffs einfach verloren gegangen. Sie fehlen hier. Somit konnte sich die Dimension der Enthüllung des Verborgenen im griechisch-westlichen Wahrnehmungsraster als Bedeutungskern durchsetzen. Wir haben also jetzt hier Aspekte wie Sicherheit, Treue, Festigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Enthüllung als Komponenten von Emmet. Und dieser eine Sektor Enthüllung wird jetzt mit Aletheia, mit Nichtverhüllung im Griechischen zementiert und die anderen gehen verloren. Entscheidend ist jetzt der Prozess der Sinnänderung an sich. Was passiert? Wir haben eine Auswahl eines Bedeutungssektors, daraus folgt ein Bedeutungsverlust, daraus folgt eine Sinnänderung und daraus folgt letzten Endes die Entfernung von der ursprünglichen Offenbarungsqualität. Das ist eigentlich die zentrale Tragik. Sodass wir eine, durch den Übersetzungsprozess vom hebräischen Text in das Griechische des Septuaginta die Verschiebung haben von der existenziellen Verlässlichkeit des Vertrauensverhältnisses zu der prophetischen Enthüllung des Verborgenen. Deswegen ist die theologische Aufgabe umso dringender, die verschütteten bzw. verloren gegangenen Dimensionen der ursprünglichen biblisch-semitischen Offenbarungsstrukturen freizulegen und wieder hervorzubringen. Mit dem Begriff Wahrheit eng verbunden ist ein weiterer Begriff des hebräischen AT, in dem die semitischen Denkstrukturen deutlich werden, nämlich das Konzept Chesed. Der hebräische Begriff Chesed wird sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf Menschen gebraucht. Das Wort erscheint 245 Mal im AT, vor allem in den Psalmen sowie in den Erzähl- und Weisheitstexten. Damit ist Chesed ein wichtiger und prägender Begriff für die biblische Theologie. In Bezug auf Gott bezeichnet er die Verwirklichung der Zusagen, die Gott in seinem Bund mit seinem Volk gegeben hat. Dies wird auch durch die häufige Verbindung mit Emmet, Wahrheit bzw. Treue, deutlich. Vor allem in Exodus 34, Verse 5 bis 6, wird in der sogenannten Gottesprädikation durch Mose diese Verbindung stark betont. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Diese Worte stehen in unmittelbarem Kontext zum Bundesschluss Gottes mit Israel, sodass die Treue Gottes durch die gegenseitige Verpflichtung des Bundes qualifiziert ist. Somit ergibt sich hier der biblisch-semitische Hintergrund für die neutestamentliche Verwendung dieser Redewendung Gnade und Treue, was wir treffend sehen in Johannes 1, Vers 14, wo es heißt: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eingeborene Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Chesed ve'emet. Der Begriff Wahrheit, der in Exodus 34, Vers 6 mit Treue übersetzt wird, ist Emmet. Und diese Bundestreue Gottes zu Menschen beinhaltet die Erwartung, dass auch der Mensch die Chesed, die Treue, gegenüber Gott ausübt. So bemerkt H. Stöhe betreffend: Darum erwartet Gott vom Menschen die gleiche Haltung einer Bereitschaft für ihn, Chesed, nicht als Gegenleistung, sondern als dankende Anerkennung dessen, was Gott zuvor getan hat, als Bestätigung und Realisierung des von ihm gegebenen Bundes. In Bezug auf die Übersetzung von Chesed in der Septuaginta als Eleos, Barmherzigkeit, stellt J. Josten fest, dass es nur eine teilweise Übereinstimmung der Bedeutungsfelder beider Begriffe gibt. Denn Chesed bedeutet grundsätzlich eine Einstellung, die eine Beziehung charakterisiert, in der der eine danach strebt, das Wohlergehen des anderen sicherzustellen. Da der Begriff oft im Zusammenhang mit dem Konzept des Bundes zwischen Gott und Mensch erscheint, könnte man ihn mit Bundestreue übersetzen. Demgegenüber betont Eleos im Griechischen das Gefühl, das erlebt wird, wenn es die Leiden anderer Menschen sieht, also Mitleid. Sodass hier ein zweifacher qualitativer Unterschied besteht zwischen Chesed und Eleos. Erstens, die Bundestreue ist eine grundsätzliche Einstellung, während das Mitleidsgefühl durch einen bestimmten Anlass ausgelöst wird. Und zweitens, die Bundestreue kann gegenseitig ausgeübt werden. Das Mitleid ist jedoch einseitig und schließt dadurch den Aspekt der Herablassung mit ein. Dieser Bedeutungsunterschied zwischen Chesed und Eleos erhält somit auch eine theologische Dimension. Denn der Gott, der in der hebräischen Bibel reich an Bundestreue ist, hebräisch Rav Chesed, ist nicht genau derselbe, der in der Septuaginta der Gott von großer Barmherzigkeit ist, griechisch Polyeleos. Daher sehen wir hier eine Verschiebung des Gottesbildes, ein Vorgang, der sich dann auch auf unsere heutige Theologie auswirkt. Hier das zweite Beispiel, nochmal grafisch. Die Sinnänderung von Barmherzigkeit in der Septuaginta. Hier haben wir Israel als Volk. Hier haben wir Jahwe, Gott, der Gott des Volkes. Und Gott lebt in einer Beziehung von Chesed, von Treue zum Bund mit Israel. Deswegen, dieser Pfeil führt zu Israel in dieser Beziehung und begründet den Bund, den Berit zwischen Gott und seinem Volk. Aber der Begriff Barmherzigkeit, Eleos, im Griechischen der Septuaginta, entbehrt dieses Bundesaspektes. Jahwe kann auch in diesem Sinne barmherzig sein oder Mitleid zeigen, nur wäre das dann eine Zuwendung außerhalb des Bundes, einfach so, gegenüber jedem. Das ist nicht ausgeschlossen, der Punkt ist nur, es ist eine Verschiebung vorhanden, das eine ist nicht das andere. Denn durch diesen Übersetzungsprozess vom Hebräischen zum Griechischen haben wir wieder eine Bedeutungsverschiebung, eine Sinnänderung. Chesed ist die permanente Treue im Bundesverhältnis, aber Eleos ist nur die punktuelle Barmherzigkeit im Schöpfungsverhältnis. Das ist auch gut, aber hat längst nicht die gleiche Qualität. Und somit kommen wir viertens zur Bedeutung Septuaginta für eine Hermeneutik des Neuen Testaments. Entscheidend für die sachgemäße Zuordnung des hebräischen Textes, des AT und des griechischen Textes der Septuaginta, ist die Anerkennung des strukturellen Unterschiedes zwischen diesen zwei Textformen. Denn der hebräische Text hat die Deutungspriorität gegenüber dem griechischen Text. Dies liegt in den semitischen Sprach-, Denk- und Kulturformen begründet, die in der hebräischen und aramäischen Sprache kodiert sind. Und diese Deutungspriorität darf niemals mit der Frage nach den Strukturanalogien zwischen AT und NT verwechselt werden, obwohl auch dieses Thema sehr wichtig ist. Symptomatisch für diese Verwechslung ist die Argumentation von W. Kraus, der einerseits treffend in Bezug auf das NT argumentiert, Zitat, dass nicht nur Zitate, sondern alttestamentliches Denken das NT prägen, Zitat Ende, doch dieses alttestamentliche Denken wird andererseits in die Suche nach analogen Strukturen eingeordnet, um der Vielfalt der Texttraditionen und Positionen im AT und NT gerecht zu werden. Dadurch verkennt er jedoch, dass viele Qumran-Schriften die hebräischen und aramäischen Textformen nicht mehr in den ursprünglichen biblisch-semitischen Sprach- und Denkformen überliefern, sondern bereits parallel zur Septuaginta eine hermeneutische Komponente enthalten, schon Produkte der Auslegung sind. Wie D. Dimon aufzeigt, geht dies sogar so weit, dass einige der Qumran-Texte die hebräische Bibel neu schreiben und damit neues Licht auf die Ursprünge und Quellen der Qumran-Gemeinschaft werfen. Vor diesem Hintergrund ist die Beobachtung von Krauss wichtig. Die Beschäftigung mit der Septuaginta und den anderen, etwa in den Qumran-Schriften belegten Textformen, zeigt uns, dass die biblische Tradition eine lebendige Überlieferung darstellt, die neben der Bewahrung des israelitischen Erbes offen war für die Inkulturation, Aktualisierung und kreative Auslegung. Krauss erkennt jedoch nicht das bedeutungsentscheidende Gewicht des ursprünglichen israelitischen Erbes für den erkenntnistheoretischen Unterschied zwischen dem semitischen und dem westlichen Weltbild. Daher muss die qualitative Wahrnehmungspriorität des hebräischen Textes gegenüber dem griechischen Text immer wieder neu herausgestellt werden. Die hermeneutische Bedeutung dieser Aufgabe in Bezug auf die weitere Erforschung der Septuaginta formuliert Cook in treffender Weise. Schließlich sind hermeneutische Untersuchungen des gesamten Septuaginta-Korpus erforderlich. Ihre Ergebnisse werden für den Forschungsbereich Septuaginta und NT von großer Tragweite sein. Dadurch wird es sich vermeiden lassen, an das NT lediglich als hellenistisches Schriftstück heranzugehen und seinen jüdischen Hintergrund zu unterschätzen, wie es in der Vergangenheit geschah. Auf der sprachlichen Ebene sind bereits eine Reihe von Studien erschienen, doch auf der hermeneutischen Ebene steht die Septuaginta-Forschung noch an ihrem Anfang, insbesondere in Bezug auf die semitischen Denkstrukturen. So bemerkt Walser treffend, dass im Hebräischen die Reihenfolge der Wörter stark festgelegt ist, während im Griechischen die Wortfolge eher frei ist. Daraus folgt, dass die Septuaginta durch eine Übersetzungstechnik entstand, die einen griechischen Text mit einer hebräischen Struktur erzeugte. Die Lösung zur Frage des Umgangs mit der Septuaginta liegt in der Erarbeitung der semitischen Sprach- und Denkstrukturen, wie sie in den hebräischen und aramäischen Texten des AT dargelegt sind. Nur so kann die physikalische Offenbarung Gottes in der Textbedeutung herausgearbeitet werden. Dies ermöglicht dann in der Textanwendung eine Überwindung des hellenistischen Ansatzes von logischem Dualismus bzw. der gnostischen Interpretation. Und darüber haben wir schon in der Vergangenheit gesprochen. Zu dieser Problematik des logischen Dualismus und der gnostischen Interpretation der Bibel durch die christliche Kirche und Theologie bemerkte A. Köberle bereits 1958 treffend. Und damit kommen wir dann langsam zum Ende. Die christliche Theologie der ersten Jahrhunderte hatte das wohlverständliche Verlangen, die großen christlichen Lebenswahrheiten auch denkerisch, wissenschaftlich, planvoll geordnet auszudrücken und zu verarbeiten. Was lag näher, als dass die Kirche des Ostens für diese zusammenhängende Aufbauarbeit die bereitliegenden philosophischen Bausteine der hellenistischen Geisteswelt und Gedankenarbeit benutzte? Freilich, diese Anleihe wurde teuer bezahlt. Denn nun strömte über Platon und Plotin, einer seiner Schüler, auch in das christliche Denken und Leben dieses leibfremde, naturverachtende Gedankenelement ein und gewann immer mehr Gewalt über die Frömmigkeit. Um aus dieser Sackgasse des logischen Dualismus herauszufinden, kann die Septuaginta-Forschung eine fruchtbare Unterstützung dafür sein, dass die biblisch-semitischen Strukturen der hebräischen und aramäischen Texte neu herausgearbeitet werden. Und zum Schluss der Ertrag in Form einiger Thesen, die den Verlauf unserer Argumentationslinie nochmal zusammenfassen. Unsere Ausgangsthese ist, die Erkenntnispriorität und das Auslegungsmonopol der Septuaginta gegenüber dem hebräischen Text aufgrund des Alters der Manuskripte kann nicht ohne Vorbehalt aufrechterhalten werden. Begründung: Die älteren aramäischen Texte von Timer zeigen, dass die semitischen Denkstrukturen im Vorderen Orient eine ältere, lebendige Kultur bildeten als das hellenistische und dafür sorgten, dass die hebräisch-semitischen Strukturen im Aramäischen abgebildet und ohne wesentliche Verluste fortgesetzt werden konnten. Folgerung: Aufgrund der Verfügbarkeit semitischer Sprachstrukturen im Aramäischen der zweiten Tempelzeit ist anzunehmen, dass die hellenistischen Denkstrukturen bei der Bibelübersetzung eine untergeordnete Rolle spielten und somit die Verwendung der Septuaginta als alleingültiger Textgrundlage für die Auslegung des AT nicht durchzuhalten ist, da der semitische Aspekt in der Septuaginta nicht ausreichend hervorgehoben werden kann. Die Aufgabe: Die bisherige Deutungspriorität der Septuaginta muss bewusst geöffnet werden, damit die semitischen Sprachstrukturen zur Überwindung der Bedeutungsverluste genutzt werden können. Als Weg: Sowohl in der exegetischen Erarbeitung biblischer Texte als auch in der theologischen Begriffsbildung und Arbeitsmethode ist die Neubesinnung auf das biblisch-semitische Wahrnehmungsraster des masoretischen Textes notwendig, damit der logische Dualismus des westlichen Weltbildes überwunden werden kann. Und das Ziel dabei: Die einzigartige Offenbarungsqualität der biblisch-semitischen Sprach- und Denkstrukturen bildet ein dauerhaft gültiges und wirksames Alleinstellungsmerkmal, das für unser Verständnis der Kommunikation Gottes mit dem Menschen gerade in den geistlichen und theologischen Herausforderungen der Gegenwart neu zu Gehör gebracht werden muss. Herzlichen Dank.